ist 7 Uhr.
Ö1 Morgenjournal.
Dazu darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Stefanie Leodolter und folgende Themen beschäftigen uns heute früh. Die FIFA hebt völlig überraschend die rote Karte eines US-Stürmers bei der Fußball-WM auf, nachdem Präsident Trump bei Präsident Infantino angerufen haben soll. Seit Tagen trauern Zehntausende Menschen im Iran um den von den USA und Israel getöteten Ayatollah Khamenei. Wir schalten zu unserer Korrespondentin. Nachdem in Leoben ein Taxilenker brutal attackiert worden ist von Fahrgästen, die zuvor Heil Hitler gerufen haben sollen, wird gegen ein Mitglied der identitären Bewegung ermittelt. Der Mann war bis vor kurzem FPÖ-Mitarbeiter im Parlament. Dazu ist der Rechtsextremismus-Sprecher der Grünen, Lukas Hammer, zu Gast. Und die Kultur gratuliert dann noch Sly Stallone zum 80. Geburtstag. An dieser Stelle haben Sie bis jetzt immer die Wetteraussichten gehört. Die wandern ab sofort ans Ende der Sendung. Aber so viel kann ich sagen, es wird wechselhaft, windig und nur teilweise warm. Erstes Thema heute ist die Männerfußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die ist reich an sportlichen Überraschungen. Zum Beispiel hat Norwegen zuletzt Brasilien rausgekickt. Jetzt kommt aber noch eine Überraschung dazu, die politische Brisanz hat. US-Präsident Donald Trump soll nämlich den Präsident des Weltfußballverbands FIFA, Gianni Infantino, höchstpersönlich angerufen haben, um die rote Karte gegen einen US-Spieler rückgängig zu machen. Das berichten mehrere internationale Medien. Fakt ist, dass die FIFA die rote Karte tatsächlich quasi zurückgenommen hat. Ein beispielloser Vorgang, wie Matthias Humpelstetter berichtet.
Da fühlte ich mich schon vor der Zeitlupe. Eieiei.
Es war ein wohl unabsichtliches, aber dennoch grobes Foul. Im Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina am vergangenen Donnerstag steigt der US-Spieler Folarin Balogun dem Bosnier Tarik Muharemovic von hinten auf die Achillesferse. Der Schiedsrichter entscheidet, rote Karte. Der US-Spieler muss vom Platz und ist, zumindest war das bisher so im Fußball, für das nächste Spiel gegen Belgien gesperrt. Letzte Nacht dann aber die große Überraschung. Die FIFA setzt die Sperre aus und das ohne Begründung. Sie beruft sich schlicht auf den sogenannten Artikel 27 des FIFA-Disziplinarkodex, der die FIFA ermächtigt, jede Entscheidung aufzuheben. Noch nie zuvor ist Artikel 27 bei einer WM zum Einsatz gekommen. Umgehend dankbar zeigt sich US-Präsident Donald Trump. In einem Online-Statement schreibt er: Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht hat. Jetzt berichtet das Sportmagazin The Athletic von der New York Times, Trump soll Gianni Infantino, den Chef des Weltfußballverbands, persönlich angerufen haben, um gegen die Rotsperre zu intervenieren. Weder die FIFA noch das Weiße Haus haben die Berichte bisher kommentiert. Dass Spielern gegenüber vor großen Turnieren Nachsicht gezeigt wird und auch Spielverbote ausgesetzt werden, hat es in der Vergangenheit zwar immer wieder gegeben, aber vor Turnieren und niemals bei der WM selbst. Bekannt ist auch, dass Trump zu FIFA-Chef Gianni Infantino einen guten Draht hat. Um die Welt gegangen sind etwa die Bilder, in denen Infantino dem US-Präsidenten einen eigens für Trump erfundenen Friedenspreis überreicht hat. Für einen April-Scherz hält das Ganze der Trainer des belgischen Teams, das morgen gegen die USA antreten wird. Der belgische Fußballverband will nun rechtliche Schritte prüfen.
Seit Tagen, und wir wechseln das Thema, seit Tagen trauern zigtausende Menschen im Iran um den letzten klerikalen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er und weitere Familienmitglieder sind am ersten Tag der US-israelischen Angriffe im Februar getötet worden. Erst jetzt, Monate später, werden sie im Zuge von 6 Tage dauernden Feierlichkeiten beerdigt. Ich bin jetzt mit unserer Iran-Korrespondentin Rosa Lein verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Uns erreichen Bilder, die wirklich Massen von Menschen zeigen, die trauern, aber zum Teil auch Rache fordern oder etwa den Tod Donald Trumps. Zum Jahreswechsel, wenn wir uns erinnern, haben wir noch Tausende gesehen, die gegen dieses Regime auf die Straße gegangen sind. Trauert jetzt eine Mehrheit in der Bevölkerung oder trügt dieser Schein? Wie groß ist der Rückhalt wirklich?
Im Iran leben mehr als 90 Millionen Menschen. Selbst wenn die vom Regime ausgegebene Zahl an Teilnehmern stimmen sollte, nämlich 20 Millionen, und daran gibt es Zweifel, bleibt die überwiegende Mehrheit der Menschen zu Hause. Wer es sich leisten kann, fährt ins Ferienhaus. Es ist ja eine Woche lang schulfrei, es wurden Feiertage ausgerufen. Unter den Pilgern sind außerdem Schiiten aus dem Irak und auch Houthis aus dem Jemen. Ein Hinweis darauf, dass die offizielle Zahl stimmen könnte. Es gab gestern 7 Millionen registrierte Fahrten mit der Metro in Teheran. Für totalitäre Regime ist es bekanntlich keine allzu schwierige Aufgabe, Millionen von Menschen zu mobilisieren. Alle stehen unter ihrer Kontrolle. Viele kommen mit Bussen aus den Provinzen. Die große Mehrheit der Menschen im Iran allerdings lehnt die Führung ab, ganz besonders den getöteten Ayatollah Ali Khamenei. Er war äußerst unbeliebt.
Die USA haben an diesem Wochenende ihr 250-jähriges Bestehen gefeiert. Zeitgleich wird der von den USA getötete Ayatollah pompös zu Grabe getragen. Welche Bilder und Botschaft sollen denn da in die Welt hinausgehen und vor allem in Richtung USA?
Die Botschaft Richtung USA und Israel ist klar. Wir sind stärker, als wir es waren, bevor ihr uns attackiert habt. So wie jeden Freitag nach dem Gebet rufen viele dieser Tage Tod für Amerika, Tod für Israel, selbst in der U-Bahn. Es sind zahlreiche Plakate zu sehen, die Pilger hochhalten, auf denen etwa Donald Trumps Gesicht als Zielscheibe dargestellt wird. Und aus dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat heißt es ganz offiziell, das Volk fordert Rache für das Blut des Märtyrerführers. Dies ist genau der Iran, den sie in wenigen Tagen in die Knie zwingen wollten. Die iranische Führung hat die Beerdigung Khameneis zur Demonstration von Machtstärke und Einheit erklärt. Als Khameneis Vorgänger Khomeini im Jahr 1989 zu Grabe getragen wurde, kamen 10 Millionen Menschen und es gab Chaos. Die emotionalisierte Menge hat damals an seinem Leichnam und am Leichentuch gezerrt und die Feier musste unterbrochen werden. Einen vergleichbaren Kontrollverlust will das Regime tunlichst vermeiden und das scheint zu gelingen.
Khameneis Nachfolger ist dessen Sohn Mojtaba. Ihn hat man aber seit seiner Ernennung noch nie öffentlich gesehen oder gehört. Was wissen Sie über seinen Zustand, beziehungsweise wer lenkt denn die Geschicke im Iran?
Ob Mojtaba Khamenei tot ist, lebendig oder schwer verletzt, ist nicht entscheidend. Es gibt eine tief verwurzelte Tradition im iranischen Schiismus, einen unsichtbaren Anführer zu haben. Der 12. Imam Mahdi war ein gutes Beispiel dafür. Schiiten glauben, dass er in die Verborgenheit gegangen ist und am Ende der Zeiten zurückkehren wird. Die Fäden ziehen die Revolutionsgarden. Mohammad Ghalibaf, Chefverhandler, Parlamentssprecher und ehemaliger Kommandeur der Revolutionsgarden, wird dieser Tage von Kritikern als ihre Marionette bezeichnet. Innerhalb des Regimes gibt's Uneinigkeiten. Ghalibaf gewinnt derzeit die Oberhand. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein von ihm verhandeltes und unterzeichnetes Abkommen mit den USA von Dauer sein wird. Die Lage im Iran ist zu fragil, zu instabil. Jedes Abkommen, egal wer es unterzeichnet, läuft Gefahr, bloß Papier zu sein.
Letzte Frage. Was können die Menschen denn von dieser Regierung, die Sie uns da jetzt beschrieben haben, erwarten?
Die meisten Menschen fürchten, dass es einfach zu deutlich mehr Verhaftungen und Exekutionen kommen wird, dass die eiserne Faust noch härter zuschlägt. Repressionen im Iran sind ein ständiges Geben und Nehmen. Hier wird die Freiheit weniger und da drüben wird dafür eine Portion mehr gegeben. Frauen können etwa dieser Tage ohne Kopftuch auf die Straßen. Gleichzeitig wird gegen Regimegegner enorm hart vorgegangen.
Unsere Iran-Korrespondentin Rosa Lein war das. Vielen Dank für diese Informationen.
Lieben Gruß nach Wien.
Und wir kommen zurück nach Österreich. Mitte Juni ist in Leoben etwas passiert, das jetzt politische Wellen schlägt. Ein Taxifahrer hat sich geweigert, Burschenschafter mitzunehmen, weil sie unter anderem Heil Hitler gerufen haben sollen. Es ist zum Streit und zu Gewalt gekommen. Der Taxifahrer soll gewürgt und getreten worden sein. Die Staatsanwaltschaft Leoben ermittelt jetzt laut Medienberichten gegen zwei führende Köpfe der identitären Bewegung, eine laut Verfassungsschutz rechtsextremistisch und verfassungsfeindliche Gruppe. Und einer der Verdächtigen war ein ehemaliger Mitarbeiter im FPÖ-Parlamentsclub. Viktoria Waldhäusl mit den Details.
Der Taxifahrer habe sich geweigert, mehrere Burschenschafter mitzunehmen, weil sie nationalsozialistische Parolen und Heil Hitler gerufen haben sollen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der Taxifahrer gewürgt, zu Boden gebracht und getreten worden sein soll. Was genau in dieser Nacht auf den 20. Juni in Leoben passiert ist, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Leoben, wie diese gegenüber der Austria Presseagentur bestätigt. Unter den Tatverdächtigen sollen demnach auch zwei führende Köpfe der laut Verfassungsschutz rechtsextremen Identität sein, einer davon ein ehemaliger parlamentarischer Mitarbeiter der FPÖ. Wie die FPÖ auf ORF-Anfrage sagt, ist das Dienstverhältnis derzeit nicht aufrecht. Details zu dem Fall wollte man aber nicht nennen. Nicht allen genügt das. Für ÖVP-Clubchef Ernst Gödel sei das, Zitat, kein isolierter Zwischenfall, sondern das jüngste Schlaglicht auf ein Milieu, das längst bis in den politischen Betrieb reicht. Zitat Ende. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und der rechtsextreme Extremismus-Sprecher der Grünen Lukas Hammer sagen:
Es braucht endlich die Abgrenzung der FPÖ von rechtsextremen Umtrieben der Identitären. Die personellen Verflechtungen müssen gekappt und aufgelöst werden.
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo die FPÖ sich endgültig distanzieren muss, einerseits inhaltlich, aber auch personell.
Und NEOS Generalsekretär Douglas Hoyos sieht den, Zitat, nächsten Fall in einer langen Liste von Einzelfällen im Umfeld der FPÖ. Aber auch an der Polizei wird in der Causa Kritik geübt. Wie die Tageszeitung der Standard sinngemäß berichtet, habe die Polizei nicht schnell und entschlossen genug gehandelt. Das ÖVP-geführte Innenministerium wollte das mit Verweis auf die laufenden Entwicklungen nicht kommentieren.
Bei mir im Studio hat jetzt Lukas Hammer Platz genommen. Er ist Nationalratsabgeordneter und der Rechtsextremismus-Sprecher der Grünen. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Hammer, der nächste rechtsextremistische Einzelfall im Umfeld der FPÖ, so nennt das der NEOS-Generalsekretär, haben wir gerade gehört. Ähnlich sieht man es in der ÖVP. Für die SPÖ ist mit der FPÖ kein Staat zu machen. Von Ihnen, Herr Hammer, und Ihrer Partei, den Grünen, gibt es auch scharfe Worte. Aber was passiert jetzt darüber hinaus?
Ja, der Ball liegt jetzt einmal bei der FPÖ. Die FPÖ muss endlich damit brechen, mit den Identitären, die Herbert Kickl als NGO von rechts verharmlost hat. Die FPÖ hat zugelassen, dass im Parlament rechtsextremer Schlägertrupp sich breit machen kann, Zugang zu sensiblen Informationen hat. Die FPÖ hat die Inhalte von diesen Rechtsextremen übernommen, aber auch Mitglieder dieser Organisation in ihren Reihen aufgenommen. Und die FPÖ muss jetzt offenlegen, wie viele Leute von den Identitären bei ihnen arbeiten, muss sich konsequent von ihnen trennen und muss sich endlich auch von diesem rechtsextremen Schlägertrupp abgrenzen.
Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Weil das ist ja nicht das erste Mal, dass das gefordert wird von der FPÖ.
Wir werden das heute im Parlament einmal thematisieren. Aber wie gesagt, der Ball liegt hier bei der FPÖ und wir sehen hier ein Muster. Und das Muster ist immer das Gleiche. Es wird zuerst einmal verharmlost, dann wird geleugnet und wenn es gar nicht mehr anders geht, so wie in diesem Fall, dann werden sozusagen erste Konsequenzen gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Kündigung erst nach dem Vorfall stattgefunden hat und dass er zum Tatzeitpunkt der Verdächtige noch Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten war. Wir haben dasselbe Muster gesehen beim ehemaligen Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, dem auch immer wieder die Mauer gemacht wurde, der mittlerweile wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt wurde.
Über den Nationalratspräsidenten sprechen wir gleich noch. Sie haben es jetzt schon angesprochen, die FPÖ hat sich mittlerweile von diesem Mitarbeiter getrennt. Warum reicht das nicht?
Weil das ja kein Einzelfall ist. Ja. Leoben steht in einer Serie von Gewaltakten, steht in einer Serie von Straftaten aus diesem identitären Milieu. Und die FPÖ ist immer wieder gewarnt worden, insbesondere vom Verfassungsschutz, dass Mitarbeiter von diesem rechtsextremen Schlägertrupp ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und sie haben diese Warnungen nicht nur ignoriert und in den Wind geschlagen, sie haben im Gegenteil immer weiter diese rechtsextremen Inhalte übernommen und auch zugelassen, wie gesagt, dass diese Rechtsextremen das Parlament regelrecht infiltrieren können und Zugang zu sensiblen Informationen haben. Die FPÖ hat hier einfach eine Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Sie hat Erklärungs- und Handlungsbedarf. Ja.
Für ein bisschen Kontext hier noch. Die FPÖ steht ja eben wegen der Rekrutierung früherer und aktiver Identitärer eben schon seit Monaten in der Kritik. 10 bis 20 Leute sollen das sein, die unter unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ hat dazu in einem Zeitungsinterview gesagt, im Verfassungsbericht steht, Zitat, viel drinnen. Der Nationalratspräsident kann laut Verfassung weder abgewählt noch vom Bundespräsidenten entlassen werden. Muss sich das ändern?
Ja, ich glaube schon. Wir Grüne sind die Einzigen, die von vornherein gesagt haben, wir werden Walter Rosenkranz nicht zum Nationalratspräsidenten wählen. Und er hat in seiner Amtszeit unser Misstrauen mehr als nur bestätigt. Anstatt die Würde des Hauses zu wahren, was eigentlich seine Aufgabe wäre, hat auch er die Sicherheitsgefahr von Seiten der Identitären immer nur verharmlost, hat sein Amt instrumentalisiert, um einen FPÖ-Spin über die überparteiliche Parlamentskorrespondenz zu verbreiten. Und das ist einfach untragbar. Und ich glaube schon, dass das aufhören muss, dass uns Walter Rosenkranz ständig an der Nase herumtanzt und dass es ist offensichtlich, dass er diesem Amt nicht gewachsen ist, dass er unfähig ist, dieses Amt überparteilich auszuführen und weiterhin eigentlich ein FPÖ-Parteisoldat ist. Und ich glaube, wir müssen eine Diskussion darüber führen, ob der Nationalratspräsident nicht auch abwählbar sein kann. Im Übrigen, die letzte Partei, die einen Antrag gestellt hat zur Abwahl eines Nationalratspräsidenten, war die FPÖ im Jahr 2022, als es um Wolfgang Sobotka ging.
Apropos Wolfgang Sobotka, der war Innenminister. Es wird ja auch die Polizeiarbeit in diesem Fall in Leoben kritisiert. Werden Sie auch im Innenministerium nachfragen und Anfragen stellen?
Ja, ich werde erneut eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister stellen, weil zum Beispiel in Leoben, als dieser Taxifahrer von drei Menschen, insbesondere einem, die Tatverdächtigen sind klar, es handelt sich insbesondere auch um einen mittlerweile ehemaligen FPÖ-Mitarbeiter. Die Tatverdächtigen sind dann in eine Veranstaltungshalle gegangen, wo es ein Fest gab. Die Polizei hat sich geweigert, in diese Halle reinzugehen und ich möchte vom Innenminister wissen, warum. Und wir sehen dieses leider ein gewisses Muster von zaghaften Ermittlungen, wenn es um die Identitären geht, auch bei einer ähnlichen Geschichte, bei einem ähnlichen Vorfall vor einem Keller der Identitären im 5. Bezirk in Wien, wo auch da sich die Polizei geweigert hat, in den Keller reinzugehen, nachdem jemand von mehreren Menschen verprügelt wurde.
Ich halte fest, die Grünen werden Anfragen stellen ans Innenministerium, werden Anfragen stellen
an Walter Rosenkranz.
An Walter Rosenkranz und Sie sind für die Möglichkeit der Abwahl des Nationalratspräsidenten. Das halte ich fest.
Ja,
Lukas Hammer war
das.
Lukas Hammer war das, Nationalratsabgeordneter und Rechtsextremismussprecher der Grünen. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
In Österreich anerkannten ethnischen Minderheiten Schutz und grundlegende Rechte zu sichern, das hat vor 50 Jahren die SPÖ-Alleinregierung unter Bundeskanzler Kreisky mit dem Volksgruppengesetz vorgehabt. Die heutige Bundesregierung will dieses Gesetz morgen im Nationalrat absichern und ausbauen, wofür mehrere Novellen auf den Weg gebracht werden müssen. Gut sei das, aber nicht ausreichend, heißt es dazu sinngemäß aus den Reihen der Volksgruppen. Tanja Malle berichtet.
Die kroatische, die slowenische, die ungarische, die tschechische sowie die slowakische Volksgruppe und die Roma gelten in Österreich als alteingesessene Volksgruppen. Sie alle sollen morgen im Nationalrat verfassungsrechtlich verankert werden. Das sei mehr als reine Symbolpolitik, so Bernard Sadonik, Vorsitzender der Interessensvertretung der in Österreich anerkannten Volksgruppen. Denn der Schritt bedeute auch,
dass wir Ausführungsgesetze einfordern können und letztendlich
etwa im Bereich der Bildung, so Sadonik. Ob Slowenen, Kroaten, Tschechen oder Slowaken, ein gemeinsames essentielles Anliegen sei derzeit der Ausbau bzw. die Professionalisierung von elementarpädagogischen Einrichtungen in den Volksgruppensprachen.
Das heißt, dass man bei der Ausbildung von Pädagoginnen im Rahmen der PAFEP für den volksgruppensprachlichen Bereich hier dann tatsächlich auch Rahmenbedingungen in der Ausbildung wie auch dann in der Führung von elementarpädagogischen Gruppen durchsetzen muss.
Ebenfalls neu vorgesehen ist ein jährlicher, deutlich erweiterter Volksgruppenbericht mitsamt Stellungnahme der Volksgruppen, der vom Nationalrat behandelt wird. Morgen im Parlament mitbeschlossen wird zudem die partielle Ausweitung der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten. Statt wie bisher 11 sind künftig 27 Gemeinden umfasst, aber nach wie vor nicht das gesamte Kärntner slowenische Siedlungsgebiet. Sadonik bedauert das.
Das zeigt aber nur, dass wir noch in Zeiten leben, wo leider Gottes ein sehr offensiver und sehr positiver Beschluss noch immer nicht möglich ist.
Kärntner Slowenen aus 11 Gemeinden haben weiterhin nicht das Recht auf zweisprachige Gerichtsbarkeit. Gut möglich, dass der eine oder die andere den Gang vor den Verfassungsgerichtshof versuchen wird. Ganz grundsätzliche Kritik an der Volksgruppengesetznovelle gibt es von den Jenischen. Historisch lebten sie als Fahrende, im Nationalsozialismus wurden sie verfolgt, heute leben viele in Tirol. Sie fordern ebenfalls im Volksgruppengesetz benannt zu werden bzw. eine Anerkennung. Die jenischen Aktivistin Heidi Schleich verweist auf den symbolischen Wert.
Dieser symbolische Wert heißt, diese Republik versteht, dass Jenische Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie Teil der Geschichte sind, dass da ganz viel passiert ist. Wir zollen dieser ganzen Geschichte und diesen Menschen Respekt.
Zudem hängen Förderungen für Sprache und Kultur vom Volksgruppenstatus ab. In der Schweiz sind die Jenischen anerkannt.
Nach dem Tod eines 30-jährigen Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg im Dezember laufen Ermittlungen gegen 12 Justizwachebeamte. Eine vom Justizministerium eingesetzte Kommission aus Fachleuten hat den Fall geprüft. Heute Vormittag gibt es die ersten Ergebnisse. Annabella Mini.
Bei der Überstellung des Häftlings in die psychiatrische Abteilung einer Krankenanstalt aufgrund einer akuten Psychose sollen mehrere Justizwachebeamte auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben. Daraufhin ist er nach einem Schädelhirntrauma und mehreren Knochenbrüchen gestorben. Offen ist unter anderem die Frage, ob der Mann angesichts seines psychischen Zustands überhaupt in einer Justizanstalt hätte untergebracht werden dürfen. Scharfe Kritik gab es auch an der Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen. Diese waren teilweise lediglich mit einem Betonbett und einem Tisch ausgestattet. Die umstrittenen Betonbetten wurden mittlerweile in allen Haftanstalten österreichweit abgebaut und durch Hartschaumatratzen ersetzt. Seit Dezember beschäftigt sich die von SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer eingesetzte Kommission mit den Missständen. Untersucht wurden unter anderem Abläufe in den Haftanstalten, darunter auch die Dienstplangestaltung, die Ausbildung, das Training und die Kommandostrukturen der Justizwache. Auch die medizinische Betreuung sowie die baulichen Voraussetzungen in den Justizanstalten waren Gegenstand der Untersuchung. Die Ergebnisse werden heute von der Justizministerin, dem Leiter der Kommission Wolfgang Graz und dem Generaldirektor für den Strafvollzug Friedrich König am Vormittag präsentiert. Im Fall des toten Häftlings ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen 12 Justizwachebeamte wegen des Verdachts auf fahrlässige tödliche Körperverletzung unter Ausnützung ihrer Beamtenstellung.
In Österreich wird über ein Pfand für Lithium-Ionen-Akkus aus Handys, Laptops und dergleichen diskutiert. Sie sind leicht entflammbar und damit ein immer größer werdendes Problem, zumal die Sammelquote mit 20% recht niedrig ist. Vorschläge, wie sich das ändern ließe, gibt es, die gehen aber weit auseinander. Rainer Hasewa.
Es geht konkret um die Lithium-Akkus. Die sind mittlerweile weit verbreitet, weiß Gabriele Jüli.
Die typischen Produkte sind Handy, Tablet, Laptop. Earbuds sind 3 Stück Lithium-Akkus drinnen. Elektrische Zahnbürsten ist ein Lithium-Akku. Die Tischleuchten sind drinnen. Die Fahrradlichter, die Lautsprecher, die mobilen. Oft die Pfeffermühlen, Küchengeräte, Haushaltsgeräte, Akkuschrauber, Rasentrimmer, Akkustaubsauger, Akkurasenmäher. Also wir haben hier, wenn jeder sich immer kurz Zeit nimmt und das durchzählt, sicher 50 bis 70 Stück in einem Mehrpersonenhaushalt in Österreich.
Frau Jüli weiß das alles nicht nur aus eigener Erfahrung, weil sie eine Entsorgungsfirma betreibt, sondern ist auch noch Präsidentin des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe. Und als solche sieht sie zwei große Problembereiche. Erstens liegt die Sammelquote bei den Akkus laut ihren Berechnungen bei 14%. Und das führt zweitens dazu, dass viele Akkus verschwinden, irgendwo lagern oder, und da kommt wieder sie ins Spiel, im Plastik oder Restmüll landen und bei der Entsorgung dann zu brennen beginnen können. Und es auch tun. Man erinnere sich etwa an den Großbrand im letzten Sommer in einem Betrieb in einem Vorort von Lienz. Den 72 Feuerwehren mit 133 Fahrzeugen erst nach Tagen löschen konnten. Aus ihrer Sicht hilft daher nur eines, es sollte nicht nur ein Pfand, sondern gleich ein echter finanzieller Anreiz eingeführt werden, damit die Akkus wieder zurückgegeben und nicht einfach so weggeschmissen werden. Daran führt für sie kein Weg vorbei.
Nein, es ist einfach unvernünftig, dagegen zu sein, das muss man ganz klar sein. Ich kann nicht aus Wirtschaft, unter Anführungszeichen, Zeichen, wie sich oft die Front dagegen bezeichnet, einen Wirtschaftspartner hier aussperren. Wie ignorant sind wir in Österreich? Ich kann doch nicht eine ganze Branche sagen, das ist euer Problem, ich verkaufe das, Entschuldigung, klumpert. Und wenn ihr abbrennt und keine Versicherung habt, ist es egal. Wir haben hier wirklich einen Großteil der privaten Entsorgungswirtschaft sind Familienbetriebe seit Generationen. Wir haften mit unserem Privatvermögen bei Brandschäden. Wir sind nicht mehr versicherbar. Also wir haben hier wirklich eine ganz große Not und wir brauchen hier ganz dringend eine Lösung.
Angesprochen davon ist auch Thomas Meyer, Geschäftsführer der ERA, einer Tochter der ARA, der Altstoff Recycling Austria. Er weiß natürlich schon auch, dass es brennt, auch in einem seiner Betriebe hat es schon, aber Meyer setzt auf technische Lösungen, also zum Beispiel Detektoren in Mülltrennanlagen, die diese Akkus im Müll besser erkennen und dann sogar herausfischen können.
Ich weiß, da wurde schon sehr viel investiert, da wird man wahrscheinlich noch mehr investieren müssen. Macht alles nicht billiger, das wissen wir auch. Aber was anderes hilft aus unserer Sicht nicht.
Meyer hat die aktuelle Diskussion losgetreten. Er ist nämlich klar gegen ein Pfand oder Ähnliches.
Also ob das wirklich an Wirkung haben wird, wir glauben es nicht. Und wir glauben, dass das nicht wirklich zu Ende gedacht ist.
Im zuständigen Umweltministerium sieht man die Lösung nach wie vor auf europäischer Ebene. Die EU-Batterieverordnung gilt auch seit 2023 und sieht eben vor, dass bis 2028 die Lage evaluiert wird. Eine schnelle Lösung ist daher nicht in Sicht.
Zum Fußball jetzt. Das zweite der Männerfußball-WM-Gastgeberländer, Mexiko nämlich, kann sich ab sofort ganz aufs Ausrichten der Spiele konzentrieren. England hat die Mexikaner vor wenigen Stunden mit 3:2 besiegt. Christoph Ott fasst die Geschehnisse der letzten WM-Spieler zusammen.
Die Norweger stehen nach einem 2:1-Sieg gegen Brasilien erstmals in einem WM-Viertelfinale. Mann des Spiels ist mit 2 Toren einmal mehr Superstar Erling Haaland. Es ist einer der verrücktesten Tage in der norwegischen Geschichte und wir müssen es einfach genießen und den Moment auskosten. Das ist verrückt, sagt Haaland nach dem Spiel. Und dieser sporthistorische Moment für Norwegen wird auch wieder gebührend gefeiert. Die Mannschaft und die Fans rudern also weiter Richtung Viertelfinale. Brasilien bleibt hingegen unter den eigenen WM-Erwartungen. Für den Anschlusstreffer der Rekordweltmeister sorgt Neymar in seinem letzten WM-Spiel spät in der Nachspielzeit per Elfmeter. Für Norwegen kommt es am Samstag in Miami nun im Viertelfinale zum Duell mit England. Die Engländer gewinnen im Aztekenstadion in Mexico City mit 3:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko durch 2 Tore von Jude Bellingham und einem Elfmeter von Harry Kane. Mexiko kann zwar zweimal verkürzen, doch die Engländer bringen das Ergebnis trotz einer roten Karte in der 54. Minute über die Zeit. Das macht auch den Teamchef Thomas Tuchel stolz.
Very proud, very proud. We needed everything. It was super difficult. Well done.
Heute Abend bzw. Nacht steigen die nächsten Achtelfinalspiele. Dabei kommt es ab 21 Uhr zum Kracher zwischen Spanien und Portugal. Ab 2 Uhr in der Früh findet dann das aufgrund der aufgehobenen roten Karte von US-Stürmer Florian Balogun viel diskutierte Match zwischen Co-Gastgeber USA und Belgien statt.
Einer der größten Actionstars der Kinogeschichte wird heute 80. Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Sylvester Stallone. Von einer leichten Gesichtslähmung gezeichnet ist Sly, so sein Spitzname, mit Leinwandfiguren wie Rocky und Rambo der Durchbruch gelungen. Benno Feichter.
Sylvester Stallone war erfolglos und pleite, als er das Drehbuch zu Rocky schrieb. Und er hätte diesen Film damals wohl auch für einen Donut und ein Sandwich gemacht, um sich im Filmgeschäft beweisen zu können.
I would have done the whole thing for like a donut and a tuna fish sandwich. It was the opportunity to at least prove to myself that I wasn't a liar.
It's a living.
It's a waste of life.
Wieder perspektivlose Stallone ergreift auch der Boxer Rocky Balboa seine Chance, kämpft sich nach oben und gewinnt zwar nicht im Ring, aber in der Gunst des Publikums und in der Liebe. Der Film sei seine Antwort auf das Kino jener Zeit gewesen, in dem er Identifikationsfiguren und klare Moralvorstellungen vermisst habe.
Everything was anti-society, anti-Christ, anti-government, anti-everything, and there was no one to root for.
Eine Verfilmung der Entstehungsgeschichte von Rocky ist derzeit geplant. Der Film gewann 1977 3 Oscars und machte Stallone zum Weltstar. Ein Kino mit Handschlagqualität repräsentierend, das oft um amerikanische Träume und Traumata kreist.
Is there any law against me getting something here?
Yeah, me.
1982 kommt der Vietnamkriegsveteran Rambo in einer Kleinstadt an. Der Sheriff will ihn dort nicht haben und zwingt den Mann in einen Krieg, indem er vor allem über seine Körperlichkeit erzähle und die Dialoge weitgehend den anderen überlasse, so Stallone.
It's all action. Where you're speaking with your body and the other characters are doing the dialogue.
In den 90er Jahren spielte er in Copland an der Seite von Robert De Niro und lieferte in Filmen wie Demolition Man und Cliffhanger geradliniges Actionspektakel.
Go, Jesse, run!
Immer wieder etablierte Stallone-Figuren, die er vor und hinter der Kamera agierend mehrmals zurückholte. 9 Produktionen umfasst die Rocky-Reihe, 5-mal spielte er Rambo, dessen Vorgeschichte mit Stallone als Produzenten 2027 in die Kinos kommt. Und in den 4 Expendables-Filmen versammelte er alte Haudegen wie Jason Statham, Chuck Norris und Arnold Schwarzenegger um sich.
That thing belongs in a museum.
We all do.
Im Herbst erscheint die Autobiografie The Steps. Der Titel ist angelehnt an jene ikonische Szene, in der Rocky mit schwarzer Wollmütze über Steintreppen tänzelt. Das Leben bestehe eben aus Stufen, die es zu nehmen gelte, so Stallone.
Our life really consists of steps, one step after another. Steps get higher and harder.
Zu diesen gehörte zuletzt die wohl sehr niedrige des Hollywood-Sonderbotschafters für Donald Trump. Herausfordernder dürfte da sein Kampf mit einem Gemälde Anselm Kiefers gewesen sein, das Stallone für $1.7 million erstanden hatte. Von diesem fiel eingearbeitetes Stroh. Der Kiefer hart beschwerte sich der Actionstar und klebte es kurzerhand wieder an.
7:30, die Kurznachrichten jetzt. Martina Kofler, bitte.
Vor der Sommerpause beginnt für die Nationalratsabgeordneten eine Marathonsitzungswoche im Parlament. Heute geht es etwa um die Verlängerung der Intervalle fürs Kfz-Pickerl, das Verbot von Einweg-E-Zigaretten und die Einführung neuer Schulfächer wie Informatik und künstliche Intelligenz. Am Mittwoch findet die Budgetdebatte statt. Am Freitag soll das Doppelbudget für 2027 und 2028 dann beschlossen werden. Im Iran gehen die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei weiter. Heute findet in Teheran eine Prozession statt, bei der der Leichnam von Ost nach West durch die Stadt geführt werden soll. Khamenei war am Wochenende in einer Moschee in Teheran aufgebahrt. Morgen soll der Sarg in die schiitische Gelehrtenstadt Qom überführt werden. Die Beisetzung ist dann für Donnerstag geplant. Bei der Fußball-WM stehen die nächsten Viertelfinalisten fest. Norwegen ist nach einem 2:1-Sieg gegen Rekordweltmeister Brasilien überraschend weiter und England hat gegen Mexiko mit 3:2 gewonnen. Für Brasilien war es das schlechteste Abschneiden bei der WM seit 36 Jahren. Unterdessen sorgt eine ungewöhnliche Maßnahme der FIFA für Diskussionen. Der Weltfußballverband hat die rote Karte für einen Stürmer der USA aufgehoben und in eine Probezeit umgewandelt. US-Präsident Trump soll vorher bei dem FIFA-Boss Infantino interveniert haben.
Und wie angekündigt, reden wir ab sofort auch in der Früh am Ende der Sendung übers Wetter. Daniel Schlager ist bei mir im Studio. Es war vielerorts auch in den letzten Tagen wieder sehr, sehr warm. Sind 30 Grad jetzt Standardprogramm?
Ja, fast 3 Wochen lang hat es sich jetzt jeden Tag irgendwo in Österreich gegeben. Heute keine 30 Grad. Wir erwarten 19 Grad im Mariazellerland bis 29 Grad im Rheintal und in Kärnten. Aktuell halten wir in den Landeshauptstädten bei 15 bis 20 Grad. Dazu ist es wechselhaft und zunehmend windig mit lebhaften bis kräftigen Böen aus West bis Nordwest. Mit dem Wind ziehen Wolken durch, übers Land und den Tag verteilt gehen auch ein paar Schauer nieder, die stellenweise kräftig und gewittrig sein können. Dazwischen zeigt sich aber immer öfter auch die Sonne, am längsten im Süden und ganz im Westen. Noch kurz zum Ausblick, bis inklusive Donnerstag geht es noch sehr windig weiter, es wird aber zumindest zeitweise sonnig sein und Schauer gibt es dann nur noch vereinzelt, die Temperaturen steigen wieder.
Und damit war's das mit dem Morgenjournal. Danke, Daniel Schlager. Wir hören einander wieder um 8 Uhr, wenn Sie mögen. In der Zwischenzeit geht's wieder zu Guten Morgen mit Ö1.
Und bei uns gibt's jetzt ein musikalisches Busserl von Wolfgang Amadeus Mozart.